Also ich referiere zunächst ebenso über dieses Verhältnis, Veränderung des Geschlechterverhältnisses in der Globalisierungsära, und dann gehe ich noch darauf ein, was Queer Theory und Queer Politics also so zu dieser Situation zu sagen haben und was ich daran auszusetzen habe. Zu dem Thema Geschlechterverhältnis, Globalisierung sind in den letzten Jahren etliche Arbeiten erschienen. Auch erlebte die marxische Theorie eine Renaissance. Ich selbst habe die sogenannte Wertabspaltungstheorie entwickelt, gewissermaßen eine feministisch reformulierte Wertkritik, in deren Kontext ich das Thema Geschlechterverhältnis, Globalisierung, Krise stelle. Gemäß dieser Theorie prägen nicht allein der Wert bzw. der Mehrwert und die abstrakte Arbeit die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus wesentlich. Also vorher ist für den Gebrauch produziert worden, bloß in vormodernen Zeiten, sondern es findet auch eine geschlechtliche Abspaltung statt. Für die Reproduktionstätigkeiten, Haushalt, Kindererziehung, Pflegetätigkeiten und Ähnliches im Privatbereich sind die Frauen zuständig. Für die öffentliche Sphäre, Erwerbsarbeit, Politik, Wissenschaft und so weiter die Männer, wobei beide Sphären überhaupt erst in der Neuzeit entstanden sind. Es geht nun darum, aus einem Euro zwei zu machen, Gebrauchsdinge in Waren und lebendige Arbeit in abstrakte, tote Arbeit zu verwandeln. Dieser Zusammenhang wird, kurz gesagt, von Marx als Warenfetischismus bezeichnet. In diesem Zusammenhang werden auch gewisse Eigenschaften und Haltungen der Frau zugeschrieben und in sie hineinprojiziert. Sinnlichkeit, Emotionalität, Charakter und Verstandesschwäche und Ähnliches. Der Mann hingegen steht in der Moderne für Durchsetzungskraft, Intellekt, Charakter, Stärke und so weiter. Frauen werden mit Natur, Männer mit Kultur identifiziert. Der Wert ist in diesem modifizierten Sinne, und die Abspaltung stehen so in einem dialektischen Verhältnis zueinander. Keines ist des anderen Ursprung. Diese Bestimmung ist freilich nicht so zu verstehen, dass das Patriarchat in den aufgespaltenen Sphären Öffentlichkeit und Privatheit gewissermaßen sitzt. Vielmehr geht das Wirken der Wertabspaltung durch alle Ebenen und Bereiche, somit auch durch die verschiedenen Bereiche der Öffentlichkeit. Frauen waren schon immer auch in öffentlichen Sphären anzutreffen. Dennoch zeigt sich die Abspaltung auch hier, indem sie zum Beispiel im Erwerbsleben eine untergeordnete Stellung einnehmen. Auch ist damit nicht gemeint, dass die Individuen in den geschlechtstypischen Kulturmustern einfach aufgehen. Vielmehr ist von einer Dialektik von Individuum und Gesellschaft auszugehen. Dabei geht keiner und keine in den kapitalistisch-patriarchalen Konstruktionen auf. Andererseits kann sich aber auch keiner und keine ihnen entziehen. Demgemäß ist mit Wertabspaltung das gesellschaftliche Formprinzip überhaupt gemeint. Das heißt, diese Theorie ist auf einer theoretischen Metaebene angesiedelt. Es kann nicht umstandslos auf einer empirischen Ebene eingelöst werden. Aber auch in diesem modifizierten Sinne reicht das marxische Kategoriensystem für die theoretische Erfassung des asymmetrischen Geschlechterverhältnisses nicht aus. Ebenso müssen die sozialpsychologische und die kulturell-symbolische Ebene berücksichtigt werden. So lässt sich zum Beispiel über die Analyse religiöser, theologischer, wissenschaftlicher und so weiter Diskurse zeigen, wie sich kollektive Vorstellungen herausbilden, was Männer und Frauen in der männlich dominierten Moderne sind. Mit einem psychoanalytischen Instrumentarium lässt sich etwa erschließen, welche Konsequenz es hat, dass im Gegensatz zum Mädchen beim männlichen Kind eine Desidentifikation mit der Mutter stattfinden muss, um eine eigene Identität gewinnen zu können, was mit einer Abspaltung und einer Abwertung des Weiblichen einhergeht. In diesem Zusammenhang gehe ich von der Existenz eines androzentrischen gesellschaftlichen Unbewussten in dem Sinne aus, dass die Abspaltung, Verdrängung des Weiblichen, die Inferiorsetzung der realen Frauen und die Existenz männlicher Dominanz tief in der Psyche der patriarchal-kapitalistischen Individuen verankert sind. Ja, dass die Abspaltung eben als gesellschaftlich-kulturelles Grundmuster und soziopsychischer Mechanismus den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang wesentlich bestimmt. Noch im Verfall des warenproduzierenden Patriarchats, wenn die Kleinfamilie sich auflöst und die Individuen aus ihren traditionellen Rollen freigesetzt werden, ist so eine Minderstellung von Frauen und eine andere Situiertheit als bei Männern ausmachbar, wie ich noch zeigen werde. Ziel der Wertabspaltungstheorie und Kritik ist nun die Aufhebung von Wert, abstrakter Arbeit und Abspaltung inklusive ihrer postmodernen Metamorphosen. Selbst dann, wenn global gesehen davon auszugehen ist, dass die patriarchalkapitalistische Entwicklung nicht überall gleichförmig stattgefunden hat, bis hin zu allerdings eher seltenen traditionell geschlechtssymmetrisch verfassten Gesellschaftsformationen, die bis heute die modernen Geschlechtervorstellungen nicht beziehungsweise nicht völlig übernommen haben, muss die Wertabspaltung als Basisprinzip des warenproduzierenden Patriarchats angenommen werden, das traditionelle Strukturen nicht unbeeinflusst lässt und sie umkrempelt. Was umgekehrt allerdings nicht heißt, dass deswegen überall auf der Welt dieselben uniformen Geschlechterverhältnisse vorherrschen. In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass sich das Geschlechterverhältnis selbst innerhalb der christlich-abendländischen Geschichte nicht immer gleich darstellt. Erst im 18. Jahrhundert bildet sich das moderne System der Zweigeschlechtlichkeit heraus und kam es zu einer Polarisierung der Geschlechtscharaktere, wie Karin Hausen sagt, verbunden mit dem Aufstieg der abstrakten Arbeit. Vorher wurden Frauen dagegen eher als gewissermaßen bloß andere Variante des Mannseins betrachtet. Deshalb wird in den Sozial- und Geschichtswissenschaften auch mittlerweile von der Institution eines Eingeschlechtmodells ausgegangen. So sah man etwa in der Vagina einen nach innen gestülpten Penis, wie Lacœur herausgearbeitet hat. Obwohl Frauen auch schon damals als minderwertig galten, hatten sie über informelle Wege noch viele Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, solange sich eine Öffentlichkeit im großen Maßstab noch nicht herausgebildet hatte. Der Mann hatte in vormodernen Gesellschaften eher eine symbolische Vorrangstellung, wie Heinz Honegger schreiben. Frauen wurden noch nicht ausschließlich als Hausfrau und Mutter definiert. Der weibliche Beitrag zur materiellen Reproduktion wurde in agrarischen Gesellschaften ähnlich wichtig erachtet wie der des Mannes, wie Heinz Honegger ebenso zeigen. War das moderne Geschlechterverhältnis mit den entsprechenden Geschlechterzuweisungen zunächst auf das Bürgertum beschränkt, so breitete es sich mit der Verallgemeinerung der Kleinfamilie allmählich auf alle Schichten aus, mit einem letzten Schub in den fordistischen 50er Jahren im letzten Jahrhundert. Die Wertabspaltung ist somit keine starre Struktur, wie sie bei manchen soziologischen Strukturmodellen anzutreffen ist, sondern sie ist ein Prozess. Sie ist nicht als statisch und immer dasselbe zu begreifen. In der postmodernen Globalisierungsära zeigt sie wiederum ein neues Gesicht. Damit wären wir beim eigentlichen Thema. Bei meinen Ausführungen zu der Problematik Globalisierung und Geschlechterverhältnis orientiere ich mich nicht nur, aber in erster Linie an den Ausführungen von Irmgard Schulz im letzten Kapitel ihres Buches Der erregende Mythos vom Geld von 1994 und an Christa Wichterichs Bändchen Die globalisierte Frau, Berichte aus der Zukunft der Ungleichheit von 1998, weil die dort beschriebenen Grundstrukturen und Zustände bis heute gültig sind. Also es ist da nichts großartig Neues hinzugekommen in den letzten Jahren. Schulz analysiert vor dem Hintergrund von Globalisierungsprozessen an dem damit zusammenhängenden veränderten Zeitverständnis und Umgang in der Postmoderne sowie der Entwicklung des schnellen Geldes durch Spekulationstätigkeit in den 80er Jahren neuartige Tendenzen an der Individualisierung und Modifikation im Geschlechterverhältnis. Eine ihrer Hauptthesen lautet nun, die durch die Anwendung von Computertechnologien möglich gewordene Globalisierung und die damit einhergehende Tendenz zur Individualisierung führen, wie sie mit Christa Wichterich sagt, zu einer Feminisierung der Verantwortung im sozialen und ökologischen Bereich. Dies zeigt Schulz vor allem anhand von Jamaika auf. Wie in etlichen Drittweltländern wurde Jamaika in den 80er Jahren zu einer Strukturanpassungspolitik gedrängt. Die Konsequenz für Frauen war, dass sie massenhaft Einkommen und gemischte Existenzformen verloren haben, zum Beispiel durch die Schließung unrentabler Kleinbetriebe, in denen vor allem Frauen tätig waren. Zum Teil arbeiteten Frauen jetzt in der nun eingerichteten Freihandelszone im Hafen von Kingston zu schlechteren Arbeits- und Lohnbedingungen. In Jamaika verfügen 70% aller Frauen unter 25 Jahren über kein regelmäßiges Einkommen. Dabei hatten wiederum 80% überhaupt noch nie die Möglichkeit, regelmäßig zu arbeiten. Sie verfügen über überhaupt keine Ausbildung. Insgesamt sind jedoch 2/3 aller Frauen erwerbstätig. Für Schulz drückt sich hierin eine allgemeine Tendenz aus. Frauen werden zunehmend in den Weltmarkt integriert, ohne jedoch eine eigene Chance zur Existenzsicherung zu erhalten. Sie spricht deshalb auch von einer Jamaikanisierung der sozialen Verhältnisse. Durch die Strukturanpassung verschärften sich die Existenzbedingungen in Jamaika. Die Lebenshaltungskosten und die Mieten stiegen horrend, die Gesundheitsversorgung wurde schlechter und teurer und ähnliches. Frauen betrifft diese Verschlechterung in spezifischer Weise, denn sie müssen nun, so Schulz, den staatlichen Sozialabbau wie die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen ausgleichen. Selbsthilfeinitiativen in der dritten Welt werden vor allem von Frauen getragen. Männer halten sich dagegen zurück. Auch in der ersten Welt kann eine Ökologisierung weiblicher Tätigkeiten festgestellt werden. So spricht Schulz geradezu von einem Frauen- und Müllsyndrom hierzulande. Da sie primär für den Reproduktionsbereich zuständig sind, fällt die Aufgabe der Mülltrennung in erster Linie Frauen zu. Durch Sozialstaatsabbau, Deregulierung und so weiter sind in den USA und in Europa zudem auch insofern Tendenzen zu einer Feminisierung der Verantwortung zu beobachten, als Frauen nun wieder verstärkt für die Kindererziehung, die Pflege von Alten und Behinderten und so weiter in die Pflicht genommen werden. Gleichzeitig fallen bezahlte Tätigkeiten im Sozialbereich, die hauptsächlich von Frauen verrichtet wurden, unter den Tisch. Überhaupt grassiert seit den 70er Jahren auch in den hochentwickelten Ländern das Schlagwort von der Feminisierung der Armut. Die soziale, ökologische und ökonomische Krise gehen dabei mit einer sozialstrukturellen Krise Hand in Hand. In der dritten Welt lösen sich großfamiliäre Zusammenhänge immer mehr auf. Die Männer gehen nun auf Arbeitssuche ins Ausland, viele Frauen als Heiratsmigrantinnen in die Städte oder ins Ausland. Oder aber sie versuchen, nicht selten unter unwürdigen Bedingungen, zum Beispiel als Haushaltsangestellte, für sich und ihre Familien in fernen Ländern ihr Auskommen zu finden. In diesem Zusammenhang muss auch betont werden, dass die Prostitution und der Frauenhandel seit 1989 eine neue Qualität angenommen haben. Das Resultat ist, dass die zurückbleibenden Frauen häufig Tätigkeiten übernehmen müssen, die traditionell von Männern verrichtet wurden. Es kommt also, mit den Worten von Schulz, zu Tendenzen der globalen Durchmischung und Flexibilisierung der Lebensformen. In Jamaika leben über ein Drittel aller Frauen in nicht-ehelichen Gemeinschaften. Die Kinder werden, unterstützt durch Nachbarinnen oder weibliche Verwandte, von den Frauen allein aufgezogen. Die Männer haben nur den Status von Besuchern. Promiskuität ist gang und gäbe. Uneheliche Kinder von verschiedenen Männern, ein häufig anzutreffendes Phänomen. Dabei muss ich jetzt sagen, wenn ich das jetzt so charakterisiere, geht es mir da natürlich nicht darum, irgendwie das Gebot der Keuschheit hochzuhalten, sondern es geht mir darum, dass das eben nicht irgendwie eine befreite Sexualität ist und ein freiheitliches Miteinander sein, sondern unter Verelendungs- und Verfallsbedingungen nimmt es halt dann auch fatale Folgen an. Individualisierungstendenzen werden seit den 80er Jahren auch hierzulande festgestellt. Der verbindliche Rahmen von Ehe und Familie hat sich aufgelöst und es wurden immer mehr Frauen unabhängig von ihrem Familienstatus in den Arbeitsmarkt integriert. Was im Übrigen verbunden mit einem höheren Bildungsniveau zunächst natürlich durchaus einen emanzipativen Effekt hat. Also ist ja nicht abzuleugnen. In diesem Zusammenhang flexibilisierten sich auch die Biografien. Dennoch sind Frauen nach wie vor primär für die Reproduktionstätigkeit zuständig. Insofern ergeben sich für Frauen auch andere Entscheidungsmaßstäbe als für Männer, die nicht lebenslang, mit den Worten von Schulz, auf eine unveräußerliche Lebenserhaltungszeit verpflichtet sind. Falsch wäre es allerdings, pauschal anzunehmen, dass die Erosion traditioneller Eheformen für Frauen bloß emanzipativen Charakter hat, wie Christa Wichterich zeigt. Sie schreibt, soziale Sicherheiten gehen ebenso zu Bruch wie materielle. In den Slums von Nairobi ist Verschwinden zu einer ganz alltäglichen Angelegenheit geworden. Der Ehemann oder Lover geht am Morgen wortlos aus der Hütte und kehrt nicht mehr zurück. Er versucht sein Glück irgendwo anders mit einer anderen Freundin und einem anderen Gelegenheitsjob. Kinder verschwinden in einer Welt voller Drogen, Prostitution und Kriminalität, leben in Straßengangs und tauchen vielleicht nach ein paar Monaten wieder in der Hütte der Mutter auf. Vielleicht auch nicht. Die Verrohung der Beziehungen, die Verwahrlosung des Sozialen und die Verelendung von Emotionen und Psyche sind statistisch nirgends erfasste soziale Kosten der Abwärtsspirale, in der sich mehr als ein Drittel der Bevölkerung befindet. Fürsorgeorganisationen und Kirchen beklagen in den Slums von Nairobi die Zunahme häuslicher Gewalt, in die sich der angestaute Lebensfrust kanalisiert und eine wachsende Zahl alleinerziehender Mütter. Je mehr die Männer sich durch Migration und ihre Vielfreundinnenwirtschaft aus der familiären Verantwortung verabschieden, desto bedeutender sind für die soziale Sicherung die Bindungen zwischen den weiblichen Verwandten, aber auch Allianzen in der Nachbarschaft. Männer haben auch Freunde, aber für sie ist das entscheidende Bindemittel der Alkohol. Zitat Ende. Schulz vermutet mit Maria Mies, Veronika Benhold-Thompson und Claudia von Wernhoff, dass sich die ökonomischen Strukturen, Schattenwirtschaft und Ähnliches und die damit verbundenen Lebensformen in der dritten Welt auch in den westlichen Ländern entwickeln. Und dies wird heute in der Tat sichtbar. Dabei rekurriert Schulz insbesondere auf den Begriff der Hausfrauisierung von Claudia von Wernhoff. Waren zum Beispiel die Frauen in Mexiko zunächst die Vorreiterinnen im Kampf um brachliegendes Land, So gingen die männlichen Landbesitzer und männliche Staatsbeamte schließlich einen Kompromiss gegen die Frauen ein. Die Einbeziehung von Frauen in den Weltmarkt kann nun so geschehen, dass zum Beispiel die hausfrauisierten Frauen in Mexiko Hausfrauenkredite erhalten. Auf diese Weise kommt zu ihrer nicht entlohnten Subsistenzarbeit auf dem Land für die Ernährung noch die entlohnte Vertragsarbeit hinzu. So wurden den Mexikanerinnen Kredite angeboten, mit denen sie für den Verkauf auf den Markt eine bestimmte Hühnersorte züchten sollten. Aus verschiedenen Gründen lohnte sich der Verkauf der Hühner jedoch nicht, so dass die Frauen zuletzt auch noch Schulden hatten. Dabei stellt es sich aus der Warte der Weltbank insgesamt so dar, dass die Subsistenzarbeit der Frauen auf ihren Eigenbaufeldern als Leerzeiten und Stockungen im Fließprozess der globalen Fließzeiten erscheint, so Schulz. Mit Maria Mies und Co. geht Schulz davon aus, dass in Zukunft mit einer massenhaften Zunahme von Warenproduzenten zu rechnen ist, die lohnlos und nicht abgesichert ihre Existenz fristen müssen. Dies gilt nicht nur für Frauen, sondern ebenso für Männer. Deshalb spricht Werlhof auch von der Hausfrauisierung der Männer. In manchen Ländern versucht man derartigen Phänomenen des Überflüssigwerdens bekanntlich mit Zwangsmaßnahmen zu begegnen und mit der Zumutung von Zwangsarbeit, Stichwort Hartz IV in der BRD, kennen wir alle. In diesem Zusammenhang wird unter dem Schlagwort Globalisierung grob umrissen meist Folgendes verstanden. Nicht zuletzt bedingt durch die neuen Technologien brechen die Unternehmen aus der nationalstaatlichen Enge aus und lassen sich dort nieder, wo die Bedingungen am günstigsten für sie sind. Die Nationalstaaten konkurrieren nun untereinander in vorher nicht gekannter Weise. Global Players entstehen. Um Kapital anzulocken, werden Deregulierungsmaßnahmen durchgeführt. Steuern für die Unternehmen gesenkt, sozialstaatliche Maßnahmen und Regulierungen zurechtgestutzt, Arbeitsschutzgesetze verändert, Löhne gesenkt und so weiter. Es kommt zu einer Informalisierung der Arbeit. Ungesicherte Arbeitsplätze nehmen zu, Zeitarbeit, Outsourcing, Subunternehmertum, Heim- und Hinterhofarbeit, ein allgemeines Zuliefertum, niedrig entlohnt, unorganisiert, mit ungeheurem Arbeitsdruck breiten sich aus. Derartige Produktionsverhältnisse sind kennzeichnend für die Zeit der 90er Jahre bis heute. So entstehen nun zum Beispiel informations- und wissenstechnologisch qualifizierte Kernbelegschaften und eine Unternehmensperipherie gewissermaßen, die sich aus niedrig entlohnten, gering ausgebildeten, mangelhaft abgesicherten Arbeitskräften zusammensetzt, oftmals Frauen und Migranten. Dabei muss sich der privilegierte Hightech-Bereich jedoch nicht unbedingt in den hochentwickelten Ländern befinden. Siemens zum Beispiel ließ seine Computerprogramme in Indien entwickeln. Dergestalt entstehen dritte Welten in der ersten und erste Welten in der dritten. Allerdings muss gesagt werden, dass schon von vornherein Arbeitsplätze durch die Rationalisierung entfallen, die nirgendwo auf der Welt mehr entstehen, also weder in den Billiglohnländern noch in Billiglohnsektoren der dritten Welt. Diese Rationalisierungstendenz betrifft künftig vermutlich nicht nur den mittlerweile randständig gewordenen Produktionsbereich, sondern ebenso den Dienstleistungsbereich, dessen Expansion oft als große Chance für Frauen gesehen wird. In diesem Zusammenhang betreiben hochdotierte Computerspezialisten gewissermaßen schon immer ihre eigene Rationalisierung. Die Absturzgefahr wurde gerade beim Niedergang der New Economy vor ein paar Jahren deutlich. Trotz damit einhergehender Marginalisierungstendenzen und obwohl das Modell des Mannes als Familienernährer längst obsolet geworden ist, löst sich das hierarchische Geschlechtermodell jedoch keineswegs auf. Schulz konstatiert, Zitat, Alexis vom Denver Clan wurde nicht nur in Kenia, Venezuela, Mexiko und Jamaika medienwirksam ausgestrahlt, sondern das Ideal der kleinen Selbstständigen, die trotz hierarchischer Geschlechterunterordnung, trotz steigendem Entzugs an autarken Reproduktionsmöglichkeiten ihre eigene Reproduktion wie die ihrer Kinder und manchmal auch noch die der dazugehörigen Männer irgendwie hinbekommt, geht rund um die Welt. Das Modell der Hausfrau ist heute nicht mehr wie im 19. Jahrhundert unbedingt durch Ehe- und Keuschheitsgebot für Frauen beschrieben. Es funktioniert nicht über die Ausmalung von Geschlechtscharakteren, sondern über die Festlegung von Funktionszuschreibungen, die, und das halte ich, so sagt Schulz, für den entscheidenden Ausdruck globaler Produktionsfließprozesse doppelt gefasst werden. Einmal als funktionelle Festlegung auf potenzielle Mutterschaft mit ihren ganzen Oikos-Verantwortungen und zum anderen zugleich als Festlegung auf geldentlohnte Existenzsicherung. Verantwortung für das Geld und für das Überleben. Diese doppelt paradoxe Funktionszuschreibung wird im Modell der Hausfrau als kleine Selbstständige ausgedrückt. Sie ist das paradoxe Leitbild globaler Flexibilisierung. Zitat Ende. Zu vermuten ist meines Erachtens jedoch, dass der Übergang zu diesem Modell ohne Verinnerlichungen bei den männlichen und weiblichen Individuen herübergekommen aus dem modern wahnförmig patriarchalen System der Zweigeschlechtlichkeit gar nicht möglich wäre, wie sie gerade auch in der als selbstverständlich erachteten Zuständigkeit für Frauen, für Kinder und Haushalt sich zeigt, die subjektiv und objektiv unangetastet bleibt. Ohne ein noch irgendwie verinnerlichtes Bild von der guten Hausfrau und Mutter ist zum Beispiel auch keine Transformation in die gute postmoderne Müllmutti möglich, gäbe es keine Ursula von Leyen'sche Meere, und keine Ideologie des Eva-Prinzips von Eva Herrmann, die damit in den letzten Jahren viel von sich reden gemacht hat. Es ist anzunehmen, dass derartige, nun fluid gewordene objektive und die damit verbundenen subjektiven Momente eine Art Steigbügelhalterfunktion für die Ausbildung neuer postmoderner Formen des Patriarchats haben. Bei Schulz klingt es hingegen so, als gäbe es eine psychische Inwendigkeit bei der Geschlechterkonstitution überhaupt nicht. Schulz weist allerdings meines Erachtens richtigerweise darauf hin, dass das Bild der kleinen Selbstständigen sich freilich jeweils kulturspezifisch anders zeigt. So gibt es zum Beispiel im katholisch geprägten Mexiko einen Macho-Kult, der in Jamaika durch die Geschichte der britischen Kolonialisierung so nicht vorkommt. Wie Schulz weiterhin herausarbeitet, gibt es neben wertvollen Formen der kleinen Selbstständigen auch unerwünschte Frauen. Dabei zeigt es sich, dass mit dem Abbau von sozialstaatlichen Leistungen eine neue Logik der negativen Definition von Frauenlebenszeiten zu finanzpolitisch wertlosen Leerzeiten sichtbar wird. Sie funktioniert, so Schulz, als Selektion zwischen wertvollen und unwerten Frauenlebenszeiten und zeigt sich in einem flexibilisierten Muster der Geschlechterhierarchien. So zeigt sich in den USA zum Beispiel, dass Frauen längst nicht mehr nur über die Zugehörigkeit zu einem Ehemann sozial verortet werden, sondern dies nach Kriterien der ethnischen Zugehörigkeit geschieht und der Zugehörigkeit zu einem finanzkräftigen Nationalstaat. Darin drückt sich die Globalisierung aus. Frauen aus sogenannten ethnischen Minderheiten und Rentnerinnen bilden in den USA die unterste Bevölkerungsschicht. Sie leben im Ghetto, machen schlecht entlohnte Drecksarbeiten und gehören zur Masse der Obdachlosen. Frauen aus der zweiten und dritten Welt werden wegen ihrer Gebärfähigkeit als soziale und ökologische Bedrohung gesehen. In Deutschland versucht man ja zurzeit, oder gerade unter von der Leyen war das ganz besonders schlimm, durch gezielte Zuwendungen Akademikerinnen dazu zu bewegen, Kinder zu bekommen. In der Slowakei werden Roma-Frauen zum Teil immer noch zwangssterilisiert. In einer Situation, in der die materielle und soziale Lage im Zuge von Globalisierungsprozessen zunehmend prekärer wird, entstehen nun auch neue Formen der Identitätsanforderungen, wie Schulz feststellt. Da die Existenz weder durch soziale noch finanzielle Leistungen der öffentlichen Instanzen noch durch Möglichkeiten der Subsistenzproduktion gesichert werden kann, bilden sich nun private in Anführungsstrichen, Sozialformen heraus, die als Vermittlungsinstanz im Prozess individualisierender Vergesellschaftung fungieren. Hierbei handelt es sich um informelle Zusammenhänge, in denen die soziale Zugehörigkeit als rigide Identitätsanforderung gestellt wird. Ein Beispiel hierfür wären etwa Communities, die sich um den gemeinsamen Bezugspunkt Ethnie gruppieren. Ist der Existenzdruck der Grund, sich mit der ausgegrenzten Gruppe zu identifizieren, hat dies für Frauen oft fatale Auswirkungen. Trotz häufiger Gewalterfahrungen sind sie durch den Identitätsdruck gezwungen, das hierarchische Verhältnis zwischen Männern und Frauen zu akzeptieren. Derartige Identitätsmuster werden laut Schulz dann gewährt, wenn keine Möglichkeit besteht, eine formale Berufs- und Währungsidentität zu erwerben, wobei Schulz betont, dass es sich hierbei um ein Leitbild und nicht um die psychische Innenausstattung der meisten Menschen handelt, was möglicherweise zu hinterfragen wäre, wie ich das vorhin schon angezeigt habe. Diese Berufs- und Währungsidentität ist heute wesentlich durch drei Kriterien gekennzeichnet, entlang derer Ausgrenzung im Zeit ist gleich Geld-Zusammenhang funktioniert. Einer formalen Leistungsfähigkeit ohne Lehrzeiten, einer formalen Kompetenz, die explizit nicht Reproduktionsverantwortung einbezieht, einer formalen Professionalität, die ohne Bezug auf die im Privatzusammenhängen und als Geschlechtsperson gemachten Erfahrungen ist. In diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, dass es neben Verelendungsvarianten freilich auch Edelvarianten der weiblichen Individualisierung gibt. Diese Edelvarianten zeigen sich etwa in Form gut situierter Berufsfrauen, die es zum Beispiel geschafft haben, im Hightech-Sektor oder in der Finanzbranche Karriere zu machen, auch wenn der männliche Tigertyp flexibel, immer auf dem Sprung, leistungsstark, ungebunden, ohne Reproduktionsverantwortung in diesen Bereichen, zweifellos die größeren Chancen hat und oder aber auch darin, dass karrierebewusste, privilegierte Frauen für die Reproduktionstätigkeiten schlecht bezahlte Migrantinnen oder Frauen aus Osteuropa heranziehen. Trotz mancher Kritik scheinen mir das Bild der kleinen Selbstständigen und die festgestellte Tendenz zur Jamaikanisierung der sozialen Verhältnisse geeignet zu sein, die neue Qualität der postmodern modifizierten Geschlechterverhältnisse im Zuge globaler und neoliberaler Entwicklungen zu charakterisieren. Dabei lassen sich die Schlacken der modernen Wertabspaltung in dieser neuen Qualität heute noch deutlich erkennen, was ich im Folgenden kurz herausstellen möchte. Die Kindererziehung liegt generell, auch in den westlichen Ländern, trotz Aufhebung von Ehe und oder Erosion, sagen wir mal, von Ehe und Familie, fest in weiblicher Hand. Dementsprechend ergeben sich für Frauen andere Entscheidungsmaßstäbe als für Männer. Ihr Zeitbezug ist insofern ein anderer, als sie nicht bloß der Zeitsparlogik, wie Frigga Haug es nennt, verpflichtet sein können, die in der Globalisierungsära mit ihrem Just-in-Time-Prinzip noch drastischere Formen annimmt als im Fordismus. Frauen obliegt hauptsächlich die Oikos-Verantwortung, die vom traditionellen Geschlechterverhältnis herübergekommen, nun aufgrund des Sichtbarwerdens sozialer Auflösungsprozesse und globaler Zerstörungen noch eine besondere Qualität annimmt, indem hier eine übergreifende Dimension ins Spiel kommt. In diesem Zusammenhang wird plastisch, was Frigga Haug einmal festgestellt hat, nämlich dass die zeitaufwendigen Reproduktionstätigkeiten zunehmend weniger erledigt werden können, nicht zuletzt durch das Ringen der Frauen um die materielle Existenz, also auch in der Erwerbsarbeit. Also einerseits müssen sie das machen, also arbeiten gehen, und trotzdem werden ihnen diese Reproduktionstätigkeiten noch als Abfall zugewiesen. In modifizierter Gestalt zeigt sich die Abspaltung weiterhin auch im Konstrukt der Frau als Natur, vermittelt über ihre Gebärfähigkeit, die nun paradoxerweise als ökologisch bedrohlich erscheint. In dieser ohnehin verqueren, auch malthusianischen Argumentation wird implizit offensichtlich immer noch davon ausgegangen, dass Frauen Kinder parthenogenetisch produzieren. Als bräuchte man dazu nicht genauso auch Männer, die genauso wenig und genauso viel Natur wie Frauen sind. Das Gesamtresultat dieser Abspaltung in Auflösung ihrer modernen Form und somit im Gestaltwandel begriffen, ist wiederum eine spezifische Zurücksetzung von Frauen im Gegensatz zu Männern, eben auch in der epochalen Krise, allem Gerede von der Krise der Männlichkeit zum Trotz. Die männlich konnotierte Leistungs- und Arbeitsexistenz ist vielleicht so gefragt wie nie, obwohl bzw. gerade weil Männer ebenso zunehmend ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen ausgesetzt sind. Gleichzeitig sind auch Frauen für Geld und Überleben zuständig neben ihrer Reproduktionsverantwortung. Dass Frauen dabei auch männliche Funktionen übernehmen, gilt nicht nur für Drittweltländer, etwa infolge männlicher Migrationsbewegungen, sondern auch für die hochentwickelten Länder. Die sogenannten hochentwickelten Länder, muss man sagen. So muss zum Beispiel eine zunehmende Zahl alleinerziehender Mütter auch hierzulande im Alltag Mutter und Frau und Vater zugleich sein. Es scheint so, als gingen wir wieder auf ein Eingeschlechtmodell mit hierarchischen Geschlechterverhältnissen. Frauen sind Männer bloß anders zu. Allerdings zu einem, das durch den klassisch modernen Wertabspaltungsprozess hindurchgegangen ist. Dabei treibt selbst dann, wenn allenthalben Auflösungsprozesse sozialer, ökonomischer und ökologischer Art sichtbar werden, Stichwort auch Klimaveränderungen, und damit eine Erosion des warnproduzierenden Patriarchats, ein androzentrisches, gesellschaftliches, unbewusstes sein Unwesen, und sei es noch in modifizierten Leitbildern, emotionalen Befindlichkeiten und Codes, die mit einer veränderten ökonomischen Lage einhergehen. Es kommt nun zu einer Verwilderung des Patriarchats, wenn die Institutionen abstrakte Arbeit und Familie bei immer prekärer werdenden ökonomischen Verhältnissen obsolet werden. Durch die Finanzkrise 2008 und eine staatliche Schuldenpolitik allein zum Erhalt des maroden Kapitalismus hat sich diese Situation freilich keineswegs verbessert, sondern sie spitzt sich noch zu, indem sich der Prozess der Globalisierung gewissermaßen wieder zurücknimmt. So gibt es zum Beispiel im Zuge des Absturzes der Mittelschichten mittlerweile Tendenzen, migrantische Dienstbotinnen wieder zurückzuschicken, die mit ihrem spärlichen Gehalt zu Hause ihre ganze Familie ernährt hatten. Die hiesige, gefallene Mittelschichtsfrau muss dies nun wieder selbst übernehmen. Dass Arbeitslosigkeit, Verarmung und Ähnliches zunehmen, pfeifen ja nun auch wahrlich die Spatzen von den Dächern Und Griechenland und Co. und was wir da so in der letzten Zeit alles so hören. Also ich glaube, da kann man schon sagen und getrost davon ausgehen, dass das Ganze sich nicht gerade zum Besseren wenden wird. In diesem Zusammenhang ist übrigens auch davor zu warnen, das vermehrte Auftreten von Frauen in Ökonomie und Politik als Tendenz zur Auflösung des Patriarchats zu deuten. Aus der Frauenberufsforschung wissen wir, dass Frauen insbesondere dann in neue Berufsfelder eintreten, wenn diese abgewertet werden. Soweit also nun mein kurzer Abriss zu dem Thema Geschlechterverhältnis und Globalisierung. Jetzt komme ich also noch zu dem Part zum Schluss, was uns Queertheorie und Queerpolitik vor dieser Analyse heute zu sagen haben. Queertheoretisches Fundament ist dabei bekanntlich die Annahme, dass Männlichkeit und Weiblichkeit kulturell konstruiert sind, wobei auch Sex letztlich genderinduziert sei. Judith Butler sieht dabei in der Travestie-Show ein probates Mittel, Zweigeschlechtlichkeit radikal unglaubwürdig zu machen. Mittlerweile weiß man nun auch in Queer-Kontexten, dass die Flexi-Imperative des heutigen Kapitalismus traditionelle Geschlechterverhältnisse gar nicht mehr zulassen. Frauen dürfen heute gar nicht mehr Hausfrau sein, sondern werden qua Ideologie und Gesetz zur Doppelvergesellschaftung verdonnert. Am besten bei ganztägiger Berufstätigkeit soll ihre Gebärfähigkeit gefördert werden. Letzteres zumindest gilt bei Mittelschichtsfrauen. Die Geschlechterverhältnisse sind also längst nicht mehr so dichotom, wie von Queer Theory ursprünglich angenommen. Problematisiert wird in Queer-Zusammenhängen längst auch die Dominanz des schwul-lesbischen Subjekts im Rahmen einer bestimmten Dominanzkultur, wobei neuerlich Ausschlüsse produziert werden, zum Beispiel was Lesben und Schwule aus anderen Kulturen oder den Unterschichten betrifft. Schließlich ist man auch dazu übergegangen, das, was einst Standardargument gegen Queer war, das Fehlen der materiell objektiven Ebene zu korrigieren. So kommt man sogar wieder auf das gute alte Produktions-Reproduktionsverhältnis zurück, herübergekommen aus altfeministischen Theorien zur Erklärung für alte bzw. neue Gender-Missverhältnisse. Wenn die Krisenverhältnisse immer sichtbarer werden und seit Jahren eine Marx-Renaissance im Anzug ist, muss dieser neuen Tendenz Tribut gezollt werden, ungeachtet der Argumente, die Altfeministinnen gegen Queer schon in seinen theoretisch-kulturalistischen Prämissen aufzubieten hatten. In frisch-fröhlicher Fahrt werden so queer und alte marxo-feministische Ansätze umstandslos zusammengerührt. Auf einmal gibt es einen Queer-Feminismus, ein, soweit ich sehe, neuer Terminus, der erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist. So konstatiert zum Beispiel Gabriele Winker in dem Buch Queerfeministische Kritiken am Neoliberalismus banalerweise, Zitat: Konkret historisch wurde mit der Herausbildung kapitalistischer Strukturen ein großer Teil der Reproduktionsarbeit außerhalb des kapitalistischen Verwertungssystems in heterosexuellen Familien und dort vor allem von Frauen erbracht. Zitat Ende. Wir sehen hier einmal davon ab, dass Winker hier Wert und Abspaltung undialektisch gegenüberstellt. Als konstituierten nicht beide gleich ursprünglich das warenproduzierende Patriarchat. Jedenfalls nimmt bei ihr die Anprangerung patriarchaler Herrschaft und Heteronormativität, wie es gut postmodern heißt, ihren Ausgangspunkt in einer hierarchischen Zweigeschlechtlichkeit und in diesem Zusammenhang auch aus einer altdekonstruktivistischen Perspektive, aus einem dualistischen Produktions-Reproduktionsverhältnissen, die es in der klassischen butlerschen Perspektive lächerlich und geradezu unmöglich, radikal unglaubwürdig zu machen galt. Butler plädiert in Gender Trouble zwar für die Kategorie Frauen und zollt ihre Berechtigung, aber nur, um sie in der ständigen Verhandlung aus den Angeln und ad absurdum zu führen. Dabei fügt sich eine eklektische Amalgamierung von materiellen und dekonstruktivistischen Perspektiven freilich auch in ein modernes Anything Goes ohne weiteres ein, noch in der Butlerschen Perspektive, die noch ihr krasses Gegenteil uneindeutig vereinnahmen will. Wohin eine derartige Verquasung führt, wird neuerdings deutlich, wenn es um praktische Perspektiven geht, was in der Krise zu machen sei. Also es dauert nicht mehr lang, bis es aus ist. So monieren etwa ganz gerbig ein kapitalozentrisches Denken, das sich um Kapital und Arbeit zentriert, anstatt diese zu dekonstruieren, und andere soziale Disparitäten bzw. Zwischenidentitäten in den Blick zu nehmen. Frauen, Schwule, Freelancer, Hackernerz und so weiter werden so unvermittelt auf eine Stufe gestellt. Zwar wird auch hier bemerkt, dass Frauen in Hackernerznetzen kaum anzutreffen sind. Man erwähnt alibimäßig Intersektionsdebatten und Hierarchien, die Queer-Zusammenhänge durchziehen. Dies bleibt allerdings ohne Konsequenz für eine derartige Queer-Kritik. Denn, so Zitat jetzt, überall auf der Welt passieren auch Sachen, die unsere Herzen höher schlagen lassen. Menschen gehen Beziehungen miteinander ein, arbeiten zusammen und vernetzen sich, entwickeln tolle Projekte und erfinden unglaubliche Geräte. Sie schaffen sich Freiräume, sie experimentieren, sie weichen lustvoll ab. Zitat Ende. Behauptet wird, der Kapitalismus sei nicht normal. Vielmehr gäbe es schon immer nicht-kapitalistische Praxen, die über ihn hinausgingen. Derartige Vorstellungen begreifen nun, ähnlich wie Judith Butler es für die Geschlechtsidentität vorgeschlagen hat, den Kapitalismus als bloße, regulative Fiktion. Hier zeigt sich, wie ein ökonomisch gewendeter Dekonstruktivismus wieder in den kulturalistischen Zirkel zurückmündet. Der negative Vergesellschaftungsmodus ist jedoch kein undeutbares, symbolisches Konstrukt, sondern eine übergreifende, harte Realität. Dabei trägt ein derartiges Gemeinschaftsdenken gleichzeitig zu einem strukturell antisemitischen Ressentiment gegen Spekulanten als Agenten einer bloß negativ veranschlagten Vergesellschaftung aus, auch wenn manche Vertreter einer solidarischen Ökonomie dies nicht wahrhaben wollen. Dass der Wert sein anderes immer schon braucht, wird hier, also bei den solidarischen Queer-Economics sozusagen, geflissentlich übersehen. Vielmehr wird diesem anderen bei aller Verschiedenheit ein Bessersein, ein per se transzendierender Charakter angedichtet. Der Fetischcharakter der Wertabspaltung wird verdrängt. Es kommt zu einer Differenzhypostasierung, wobei dann alle Differenzen aber gleich wieder gleich sind und alle in der Gemeinschaft der solidarischen Ökonomie und des Commons vermeintlich aufgehoben sind. Care im bisherigen Sinne weiblicher Reproduktionstätigkeit soll beim gemeinschaftlichen Queertanz bloß ein Beispiel unter vielen sein. Und so findet unter der Hand eine Dethematisierung bis heute weiblicher Reproduktionstätigkeiten und entsprechender zentraler Strukturen statt, wie in der jahrhundertealten patriarchalen Tradition. Männliche Suprematie, die nicht nur in Antifa-Kreisen auffällt und sich vielleicht umso mehr geltend machen will, muss. Wenn auch Männern die Hausfrauisierung droht, bleibt so unbehelligt. Wir haben einfach verdammt viel Spaß miteinander. Die queersche Partypolitik der 90er Jahre soll so noch im Ernst der Krise unvermindert fortgesetzt werden. So versucht Queer paradoxerweise seine Identität, was einer Ontologie der Nicht-Identität gleichkommt, in die heutige Zeit zu retten. Nebenbei bemerkt wird so auch das Stereotyp, dass insbesondere Schwule sich permanent in der Party befinden, zementiert. Von der Warte der Wertabspaltungskritik ist nüchtern zu konstatieren, dass neue Auswege aus dem patriarchalen Kapitalismus nur dann gefunden werden können, wenn die Gesellschaft, heute Weltgesellschaft, in Rechnung gestellt werden und übergreifende Ebenen im Gegensatz zu einer bornierten Gemeinschaftsperspektive auch in emanzipativer Intention eine Rolle spielt bei gleichzeitiger Skandalierung sozialer Disparitäten, nicht zuletzt von Frauenunterdrückung, die in Gestalt der kleinen Selbstständigen als eierlegende Wollmilchsau in der Krise in neuer Form weiter west. Dieser patriarchale Kapitalismus muss radikal in Frage gestellt werden, nicht einfach bloß unter moralischen Gesichtspunkten, sondern weil er mehr und mehr an seine objektiven Grenzen stößt, auch was die Naturgrundlagen betrifft. Darum sollte man sich Gedanken machen, anstatt hier also irgendwelche sentimentalen Schmachtfetzen zu entwerfen und sich in fragwürdige Tendenzen einer solidarischen Ökonomie bzw. Queerökonomie einzureihen. Ja. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich könnte jetzt noch weiter schimpfen, aber ich mache es nicht mehr. Jetzt hätte ich gerne eine Zigarettenpause. Thank you.